Hallo Herr Fulda.
Einen schönen guten Tag, Frau Huber.
Sie und Ihre Kollegin Aya Soyka durften 4 Jahre lang unbeschränkt im Archiv Noldes Stiftung zum Nachlass von Emil Nolde forschen. Warum war so lange unbekannt, dass Nolde von der Ideologie der Nationalsozialisten so überzeugt gewesen ist?
Ich glaube, zu behaupten, dass das unbekannt gewesen wäre, ist eine ziemliche Falschdarstellung. Es war eher so, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung keine besonders prominente Rolle gespielt hat. Tatsächlich ist die Parteimitgliedschaft seit mindestens 50 Jahren bekannt, aber wurde immer als vollkommen irrelevant für sein künstlerisches Werk betrachtet.
Das ist die Vergangenheit, darüber wird auch viel gesprochen in den letzten Tagen. Ich will ein bisschen über die Kunst auch von Nolde reden. Wenn er so ein Verehrer von Adolf Hitler war, weshalb hat er dann nicht auch begonnen, nach dem gängigen Schönheitsideal zu malen?
Um das zu verstehen, muss man sich halt sehr intensiv mit der Entwicklungsgeschichte des Künstlers und seiner Selbstinszenierung beschäftigen. Und dann bekommt man relativ schnell heraus, dass Emil Nolde eine im Prinzip mit Adolf Hitler vergleichbare Geisteshaltung hatte, und zwar was sein Sendungsbewusstsein anging. Diese feste Überzeugung, fast wie von der Vorsehung bestimmt dafür gewesen zu sein, als Führer einer gewissen Entwicklung zu stehen. Und in Emil Noldes Fall war es halt, dass er sich davon selber überzeugt hat, dass er der deutsche Führer der deutschen neuesten Malerei sei. Und weil er davon so felsenfest überzeugt war, und ja nicht nur er selber, sondern auch seine Frau und viele Bewunderer und Sammler, hat er auch die Überzeugung gehabt, und zwar bis zum Ende des Dritten Reiches und darüber hinaus, dass ein verkanntes Genie irgendwann schon noch erkannt werden wird. Gute Qualität setzt sich immer durch und muss sich nicht anpassen, weil in dem Moment, wo sich ein Genie anpasst, ist es kein Genie mehr, sondern Opportunist und damit auch kein wahrer Künstler.
Er hat sich gar nicht angepasst. Er hat zumindest keine Nazi-Ästhetik gemalt oder Bilder, die dem entsprechend würden, aber zum Beispiel ja immer mehr Wikinger. Hatte das nicht auch irgendwie damit zu tun?
Natürlich. Wobei man hier berücksichtigen muss, dass Nolde den einen oder anderen Wikinger auch schon vor dem Ersten Weltkrieg gemalt hat. Das ist also nicht eine Motivwelt gewesen, die ihm vollkommen fremd gelegen hätte. Das Pikante an der ganzen Entwicklung ist, und dort, wo er sich tatsächlich offensichtlich der Ideologie des Regimes angenähert hat, weil es auf einmal ein deutlich prominenteres Thema in seinem Kunstschaffen wurde, ist, dass er derjenige Künstler in Deutschland im frühen 20. Jahrhundert, der eigentlich als Maler der religiösen Bilder gefeiert wurde, als Maler von biblischen Sujets, von Figuren aus dem alten Israel, dass der jetzt 1933, 34 beschließt, zu verkünden, dass das Judentum ja eigentlich als kulturelle Leistung nur die Bibel und das Christentum hervorgebracht hat und dass er dann keine jüdischen Figuren, also keine biblischen Bilder mehr malt. Und diese Leerstelle durch solche Wikinger-Motive, es ist nicht so, als ob er die auf einmal am Fließband produziert hätte, ja nur den einen oder anderen. Und 1938 während der entarteten Kunstausstellung, als er im Kreuzfeuer der NS-Propaganda steht, gleich 3 Stück auf einmal, das ist schon ungewöhnlich. Aber dass er das nur so angedeutet hat, damit diejenigen, die das erkennen wollten, auch tatsächlich erkennen konnten, ohne sich unglaubwürdig zu machen.
Diese spezielle Biografie Emil Noldes und natürlich auch die Debatte Idealismus versus Kunst. Wie wird das Ganze denn jetzt in der Ausstellung kuratorisch von Ihnen umgesetzt? Gibt es da Kommentare zum Idealismus von Nolde? Wurden die Bilder nach anderen Aspekten als normalerweise üblich ausgesucht?
Also das ist eine sehr berechtigte Frage und tatsächlich liefert die Ausstellung eine Unmenge an Kontext. Und Text hier jetzt auch groß geschrieben. Es gibt sowohl Zitate von Zeitgenossen an den Säulen und an den Wänden und es wird so ein bisschen die Materialität dieses ganzen Diskurses, dieser ganzen Legendenbildung, dieses in den Himmel Lobens und in die Hölle Verdammen auch mit sichtbar gemacht, damit wir dieses Spannungsfeld, in dem sich der Künstler mit seinen Kunstwerken ja auch positioniert, für den Besucher, für die Besucherin erfahrbar, sichtbar gemacht wird. Und diesen Idealismus, also ich würde jetzt Idealismus nicht unbedingt benutzen, weil wir den Antisemitismus halt nicht unbedingt als eine idealistische Geisteshaltung heutzutage noch bezeichnen würden. Aber Sie haben natürlich recht, es ist ein Idealismus, weil es aus einer gewissen Idee geboren ist. Und zwar aus der Idee, dass er, und zwar auch schon vor 25 Jahren, also vor dem Ersten Weltkrieg, der Vorkämpfer gegen die jüdische Dominanz in der deutschen Kunstszene gewesen sei. Und diese Ideenbildung, die probieren wir dadurch herauszuheben, dass wir zeigen, wie die Arbeit an der eigenen Autobiografie, diese schriftliche Selbstinszenierung als ein kontinuierlicher Prozess, sein künstlerisches Schaffen die ganze Zeit begleitet hat, weil der Künstler sich als so eine Art Gesamtkunstwerk gesehen hat. Also der war nicht nur kunstbegabt und genial, sondern eigentlich in allem, was er gemacht hat, ob es als Architekt seines eigenen Künstlerhauses war oder Mitte der 20er Jahre entwirft er Entwässerungspläne für die Marschlandschaft da oben in der Grenzregion. Ja, ein echtes Genie, ist ein Tausendsasser. Und 1933 entwirft er dann halt auch einen Entjudungsplan, wie den Juden fruchtbares Land irgendwo zugewiesen werden kann unter Führung des deutschen Staates, alle raus aus der deutschen Gesellschaft. Und damit wäre doch die jüdische Frage ein für alle Mal gelöst. Und das muss man irgendwie zusammenführen, weil es halt für den Künstler zu der damaligen Zeit nicht irrelevant war und weil es sich offensichtlich auch auf sein künstlerisches Werk ausgewirkt hat.
Sie haben recht, die Wortwahl ist eben auch entscheidend, so auch die Bildwahl. Gab es denn ein Bild, gegen das Sie sich bewusst entschieden haben zum Beispiel?
Also wir haben uns nicht gegen Bilder entschieden, sondern wir haben probiert, die Bilder in gewissen historischen Kontexten sichtbar zu machen und die Zusammenhänge herzustellen. Nicht um die Bilder dann zu werten, sondern einfach um diesen Kontext, der normalerweise in der klassischen White Cube-Ästhetik des Ausstellungssaals, wo das autarke Bild an der weißen Wand hängt und man im Prinzip dem Bild alleine ansehen soll, dass es große Kunst ist, was man so machen kann, aber wir glauben, dass normalerweise einfach der Kontext, den der Betrachter auf dieses Bild projiziert, einfach unsichtbar bleibt, dass wir probieren, diese unterschiedlichen Kontextebenen dem Besucher, der Besucherin so hinzustellen, dass unter Umständen etwas gesehen oder verstanden wird oder dass zumindest Zusammenhänge hergestellt werden, die das Bild auch nochmal interessanter machen. Egal, ob man das jetzt schön findet oder nicht schön. Es gab kein einziges Bild, bei dem wir das Gefühl haben, nee, das kann man nicht zeigen, weil solche Bilder hat Nolde tatsächlich nur wenige gemalt. Also so richtig grottige Bilder, die man sagen würde, boah, will ich also gar nicht, hänge ich gar nicht auf. Oder dass die so schrecklich ideologisch wären, dass man das aus im Prinzip unter der Gesetzgebung hier als volksverhetzend hier nicht zeigen könnte. Sowas gibt es nicht, sondern ist eher subtil und fordert zum nochmal Hingucken auf. Und wir hoffen, dass die Betrachter eine Vielzahl von Assoziationen da zusammenbringen. Ja, und es ist schon jetzt ganz interessant zu hören, wie unterschiedlich die unterschiedlichen Leute, die wir durch die Ausstellung führen, die gespürt werden, die alleine gehen, darauf reagieren.
Genau das ist meine Frage. Ich höre schon raus, die Besucher sollen am Ende selbst entscheiden. Und ein paar haben natürlich jetzt die Ausstellung schon gesehen. Kamen Leute zu Ihnen, bei denen sich, obwohl sie schon viel über Nolde gelesen hatten, der Blick auf seine Kunst verändert hat? Sie sagen ja, aber dann inwiefern?
Also das fängt jetzt gerade an, dass wir, weil wir den Blick ja auch auf im Prinzip auf den Kunstbetrieb richten, mit eher einem analytischen, kulturhistorischen Interesse. Hier nehmen wir die Institution Kunstmuseum, Kunsthandel, diese Selbstinszenierungs- und Fremdstilisierungspraktiken in den Blick. Wir holen den Künstler mal vom Sockel und stellen ihn als einen historisch nachvollziehbaren Akteur innerhalb einer gewissen Zeit dar. Wie unterschiedlich die Reaktionen sind, dass einige Leute sagen, wollt ihr damit sagen, dass man das nicht mehr zeigen darf? Nein, tun wir nicht. Ikonoklastischer Furor, Bilderstürmerei, nichts wäre uns fremder. Wir wollen aufklären, wir wollen aber eher Bewusstsein schaffen und das Wissen vermehren, weil uns die alte Heldenerzählung ein bisschen zu platt und stereotypisch erscheint. Und auf der anderen Seite ist uns natürlich klar, dass es Leute gibt, die bis jetzt sich unglaublich stark mit dieser Kombination von Heldenerzählung und farbmächtigen, unglaublichen Bildern identifiziert haben. Und wenn man dann bei der Ausstellungseröffnung von jemandem am Ärmel gezupft wird und gesagt bekommt, aber die Bilder sind alle genial, kann man sagen, da ist unsere Dekonstruktion des Genies noch nicht angekommen, aber es ist eine vollkommen vertretbare Reaktion, dass jemand sagt, also ich finde die Bilder nach wie vor genial, dieses Wissen ändert nichts an meiner ästhetischen, meiner emotionalen Einschätzung der Bilder. Man muss das nur vertreten können. Man muss halt sagen können, warum diese Bilder etwas mit einem anstellen, was auch durch dieses neue Wissen nicht wirklich sich verändert. Also und ich hätte die Hoffnung, dass die Betrachter sagen, also damit wird er noch komplexer und noch reicher und problematischer. Und so nochmal hinzuschauen, lohnt sich immer.
Also die Entscheidung liegt am Ende beim Einzelnen. Sie haben ja zumindest die Bilder aufgehängt. Das heißt, man kann schon etwas über Ihre Sicht auf die Grunddebatte lesen. Ich frage dann einfach noch einmal, was ist denn Ihr Lieblingsbild und warum? Weil es einfach nur schön ist oder weil es die Kontroverse am besten widerspiegelt?
Das ist eine ganz tolle Frage. Und jetzt geht bei mir gerade das Kopfkino an. Und ich merke, dass genau das, was wir probieren, unseren Besuchern klarzumachen, dass ganz oft in der Beantwortung dieser Frage auch ein Stück eigener Identität und biografischer Erfahrung, dass also manche Bilder mir mehr ans Herz gewachsen sind und ich gar nicht so genau sagen kann, ob es nur die ästhetische Wirkung ist oder ob ich es assoziiere mit etwas, was in diesem Forschungsprojekt auch so ein Aha-Moment war, wo ich gesagt habe, das und da gibt es tatsächlich eins, aber da jetzt darf ich selber ein bisschen Legendenbildung betreiben, ja?
Ja.
Ich bin Historiker, ich habe also viele Dokumente, viele Quellen, viele schriftliche Quellen durcharbeitet und erst im Rahmen der Vorbereitung für die Ausstellung, als es darum ging, wie bringen wir die Bilder mit Texten eigentlich zusammen und ich mich ernsthaft mit der Frage beschäftigen musste, mit welchen Bildern man operiert, fiel mir dann ein Aquarell in die Hände, was gar nicht mal in der Sebul-Stiftung, der Nolde-Stiftung da oben an der dänischen Grenze war, nämlich ein kleines, ungefähr so 18 mal 14 Zentimeter großes Hochformat in einer der Luxusausgaben des ersten Bandes der Autobiografie, das eigene Leben, welches Nolde seinem ältesten Freund zu Weihnachten 1931 schenkt. Und das Werk hat er dann betitelt, hat er normalerweise bei Aquarellen nicht gemacht, und zwar Der Gelehrte genannt. Ja, also da sehe ich mich natürlich. Ne? Also ich bin natürlich der Gelehrte hier in dieser Geschichte. Und das war ein wunderbar farbdichtes Bild so einer halben Götterfigur mit Rauschebart und so, aber unglaublich tolle Farben. Dunkel, grün, mag ich sehr gern, leichte blau-lila Töne, also war sehr anspruchsvoll. Und ich hatte das Gefühl, das sieht genauso aus wie die angeblich so berühmten, heimlich geschaffenen, berühmten, ungemalten Bilder. Und da merkte ich, dass das ist doch komisch, das ist doch so viel früher als diese Zeit, in der er das Berufsverbot gehabt hat. Und dann fing ich an, weiter nachzuschauen und merkte, da gibt es ganz viele von solchen Aquarellen, die in diesen Luxuseditionen beigelegt waren. Dann war da mein Blick geschärft und dann ging ich da auf die Suche, wieso eigentlich die bisherige Erzählung immer so fest davon ausgegangen ist, dass vor dem Berufsverbot vor 1938, also die haben das immer so ein bisschen hin und her geschoben, keine kleine Aquarelle gemalt hat, dann dachte ich, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ein Künstler irgendwie von einem Jahr zum anderen auf dem Platz jetzt 1300 kleine Aquarelle anfangen zu malen? Und dadurch ist diese Dekonstruktion der Heldenerzählung, die ich wahrscheinlich ohne die Ausstellung gar nicht so bereitwillig auch in den Blick genommen hätte, diese ungemalten Bilder, mir gar nicht aufgefallen. Und das sehe ich alles, wenn ich das kleine Blatt des Gelehrten gleich in der ersten Sektion der Ausstellung sehe.
Vielen Dank für die persönlichen Einblicke. Emil Noldes nationalsozialistische Vergangenheit wurde lange vertuscht, wollte ich eigentlich sagen, jetzt korrigiert, vielleicht einfach nicht öffentlich wahrgenommen. Über die neue Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof in Berlin habe ich mit Bernhard Fulda gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Fulda.
Ganz gerne geschehen. Einen schönen Tag noch.